Teil 2 der Doppelfolge Gasgeflüster mit Walle und Tour. Und diesmal geht es sprichwörtlich ans Eingemachte. Denn GS-Liebhaber Walle erzählt, warum die GS für ihn das mit Abstand beste Motorrad überhaupt ist und warum seine Beziehung zur Marke BMW trotz der großen Boxerliebe eher als schwierig bezeichnet werden muss. Welche Erfahrungen er gemacht hat, warum er der Marke trotzdem treu geblieben ist und was wir in Zukunft erwarten können, erfährst du jetzt. Viel Spaß!
Gasgeflüster, der Motorrad-Modcast für alle Motorradfans und Zweirad-Enthusiasten.
Du hast gerade die Toleranz angesprochen und Jan hat zum Einstieg der Folge schon ein sensibles Thema angesprochen und das ist die BMW. Vor allen Dingen vorrangig die GS, die ja, naja, du hast ja vorhin angesprochen, diese Probefahrtoption ist natürlich ein überzeugendes Argument, aber es gibt natürlich eine krasse Gegenbewegung dazu und nicht jeder ist von diesem GS-Motorrad so überzeugt, wie du es bist und durch die Probefahrt damals wurdest. Also bei dir kam dann direkt der Umstieg auf die GS und du bist ja auch tatsächlich nie wieder davon weggegangen. Was sind denn für dich, ich sag mal, die schlagenden Argumente für das Motorrad? Eine Nachkonkretisierung dann noch. Wir waren ja jetzt Richtung Bosnien unterwegs. Wir hatten eine Aprilia Touareg 660. Wir hatten eine F900 GS dabei. Mhm. Also quasi auch eine GS, aber völlig anderes Konzept. Ja. Und ich glaube, mir würde jetzt in Anführungsstrichen, nachdem ich diese beiden Motorräder gefahren bin, im Traum nicht einfallen, mir ein Motorrad mit 250 Kilo unter den Hintern zu schnallen, um so eine Tour zu fahren. Warum? Also, was macht die GS für dich aus?
Es gibt eigentlich so 3-4 Hauptfaktoren, die das Motorrad so sehr unterschiedlich, zum Beispiel auf einer F900 GS, die oder früher mal einer 800er, 700er GS und so weiter, die alle, wo alle immer sagen, ich kaufe mir eine 850, 900 GS, weil die ist leichter. Sag ich, mach das, alles gut. Aber die 1250er, 1300er ist schwerer, fährt sich aber leichter. Viel, 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 viel leichter. Und zwar warum? Du hast einen schweren, tiefen Schwerpunkt durch den schweren, tiefliegenden Motor in Boxerform. Das ist ja schon alleine etwas, was viele auch optisch schon nicht mögen. Ne? Warum guckt der Motor da und das sieht doch kacke aus. Da muss doch cooler V2 oder V4 Motor, ist auch viel cooler. Habe ich auch immer so gedacht. Aber der Schwerpunkt dieses Motorrads, der so tief liegt, bringt dir unglaubliche Dynamik durch jede Passkehre. Hinzu kommt die Art und Weise, wie der Motor aus dem Drehzahlkeller schiebt, ist beeindruckend. Genauso wie er oben, obertourig oder übertourig im fast Drehzahlbereich, also Drehzahlbegrenzungsbereich unterwegs. Ich fahre diese Motorräder immer sehr hochtourig. Ich bin sehr untypischer GS-Fahrer. Aber dieses alleine von unten raus, viel Drehmoment aus dem Keller bedeutet auch entspannteres Fahren im Gelände. Auch Situation, steile Auffahrten. Sehr, sehr, sehr treckerlastig. Der zieht sich durch wie ein Unimog. Wo du bei anderen Motorrädern, nehmen wir mal eine 1290 Super Adventure, da musst du schon unter Zug fahren. Sehr viel Drehzahl haben. Die fährt untertourig nicht so fein. Muss dann mehr mit Kupplung spielen. Bei der GS im untertourigen Bereich, auch im Gelände, die zieht sich da hoch wirklich wie so eine Gams. Also tiefer Schwerpunkt. Das ganze Thema mit dem Telelever. Das heißt, einer komplett anderen, wie soll ich sagen, Fahrwerksgeometrie als andere, vor allen Dingen am Vorderrad, natürlich nur am Vorderrad, dass du einfach nochmal, ja, andere sagen, du hast damit so ein bisschen deine Verbindung zur Straße verloren, das Feedback der Straße, aber du hast damit eine unglaublich spurstabile, spurtreue Fahrdynamik. Das muss man mal erlebt haben. Viele können sich da am Anfang gar nichts drunter vorstellen. Es bedeutet aber gerade beim Straßenfahren eine, ja, unglaubliche, wie soll ich sagen, Souveränität, auch wenn du jetzt jemand bist, der vielleicht gar nicht so geil unterwegs ist. Du traust dich auf einmal, bist du kannst später bremsen. Du hast nicht das Einsacken, das Einsinken in eine normale Upside-Down-Gabel beim Anbremsen. Du bleibst eher sehr stabil, kannst also spät reinfallen lassen und bist schon wieder früh am Gas auch. Dann Kardan, Kardanantrieb, relativ wartungsfrei. Klar, ist jetzt ein bisschen so durch die Presse auch viel missverständlich kommuniziert worden. Ja, man muss jetzt den Kardan doch warten und pflegen. Das sollte man, by the way, mit allen Verschleißteilen an einem wunderschönen Fahrzeug, egal ob PKW, einspuriges Fahrzeug, sollte man das regelmäßig machen. Auch wenn man glaubt, dass ein Car dann nie wartungsfrei ist. Ja, letztendlich kann den jeder 100.000 Kilometer fahren, ohne da mal reinzugucken. Aber wenn du jetzt viel durch Schlamm, Gelände, Sand und so weiter fährst, dann musst du das natürlich auch schon regelmäßig mal prüfen, Winkelgetriebe etwas häufiger wechseln und so weiter. Also das ist etwas, wo auch diese ganze Antriebskraft besser übertragen wird, meiner Meinung nach, plus wartungsfreier, reinigungsfreier. Das sind so drei Komponenten. Aber dann kommt noch das Gesamtfahrwerk, die Austarierung des Konzepts dieses Fahrzeugs. Wie schwer ist sie hinten, wie schwer ist sie vorne? Wie ausgeglichen das Motorrad eigentlich im Mittelschwerpunkt ist? Wie sie sich drücken lässt, aber auch legen lässt, wenn du ein Hanging-Off machen willst auf der GS, kannst du das machen. Wenn du sportlich drahtig bist, geht das gut. Brauchst du das unbedingt? Nee, brauchst du eigentlich nicht, weil du kannst mit dem Motorrad breiter Lenker, hoher Lenkpunkt, das heißt mit einer Lenkerverlegung noch mehr diese Pendelbewegung nach außen noch verstärken zu können. Das sind alles so Punkte, die im Mix unglaublich gut funktionieren. Hinzu dann die letzten Punkte noch so. Ist das Thema einfach Bremsverhalten. Wenn du voll beladen bist und du fährst mit 120, 130 in den Dolos auf eine Kehre zu und du ankerst im voll ABS-Regelbereich, wie dieses Motorrad funktioniert. Klar kannst du das jetzt nicht jedes Mal machen, weil irgendwann deine Bremsflüssigkeit, du da drin auch einfach nicht nur noch Würstchen kochen kannst, sondern noch ein bisschen mehr. Die wird dann zu heiß, das ist auch klar. Dafür ist das Gewicht nicht ausgelegt. Aber die Komponenten aus dynamischen Modi, gerade auch im Enduro-Bereich, mach doch mal bei einer Touareg, weiß ich nicht, ob die das kann, die 660, ist ein mega krasses Motorrad. Ja, ich glaube, momentan liegt mein Kumpel Jacopo Cerutti bei der Afrika Eco Race auf Platz 1.
Ja, die sind hart am Struggeln, aber läuft, ja.
Läuft mit einer Touareg 660. Geiles Motorrad, unglaublich Dampf und mit schönem Tank, auch im Serienzustand, weit zum Fahren. Aber kannst du jetzt einfach mal so über einen Knopf dein Hinterrad ABS ausmachen, während du dein schönes Enduro-ABS auf dem Vorderrad weiter nutzen möchtest, weil ich habe ja kein 21-Zoll-Vorderrad, habe ein 19-Zoll-Vorderrad. Ich möchte gerne ein Enduro-ABS. Nehmen wir mal an, du fährst ein Col du Sommelier auf Zeit von oben bis zum Refugio. Mit Gepäck, mit allem drum und dran. Habe ich gemacht 2020 gegen Sport-Enduros, also gegen kleine KTM 350 XC und so weiter. Ich auf der GS. Und ich konnte länger schnell fahren als die mit einem Bike, was 150 Kilo weniger wiegt.
Aber Valentin, jetzt kurz nochmal unterbrochen, ja, weil ich glaube, deine technische, wie soll man sagen, Begeisterung für das Motorrad ist deutlich spürbar. Gleichzeitig hast du aber gesagt, das ist ja gar nicht so die Marke hinten dran. Ich wollte dich eigentlich zunächst fragen, was brauchen irgendwie andere Motorräder, damit du vielleicht das doch nochmal in Erwägung ziehst zu wechseln. Aber ich glaube, da muss einfach wirklich viel, viel kommen und du hast die Besonderheiten oder Einzigartigkeiten mit Kardan, mit Boxermotor und so weiter eindeutig begründet. Deswegen möchte ich diese Frage über Bord werfen und lieber auf einen anderen Punkt zu kommen, weil du hast ja auch schon gesagt, es ist nicht der Hersteller hinten dran. Und da hat ja ein bisschen Aufsehen erregt ein Video von dir aus dem letzten Jahr. Da warst du auf den BMW Motorrad Days in Garmisch, als ja auch die neue GS Adventure vorgestellt wurde. Für mich einfach nur das Lego-Motorrad, das jetzt halt in die Realität umgesetzt wurde. Aber
ganz schlimm.
Ich bin ja eh nicht der große Fan davon. Was ich aber eigentlich benennen möchte, ist, du hast dich dort ja auch ja für deine Verhältnisse sehr, sehr kritisch gegenüber BMW als Unternehmen, gegenüber dem Management oder den Repräsentanten vor Ort geäußert. Dahingehend, dass du geäußert hast, hey, du bist da irgendwie voll mit dabei. Es ist ein Fest, das ja eigentlich auch für die Motorradfahrenden gemacht ist. Und du bist ja jetzt ein nicht unerheblicher Repräsentant, auch wie man gerade eben in diesen letzten 5 Minuten gehört hat. Und nichtsdestotrotz war es kaum möglich, mit den Personen so ins Gespräch zu kommen oder dort auch eine gewisse Wertschätzung zu erfahren. Möchtest du darauf nochmal ein bisschen eingehen? Was hat es da auf sich? Gibt's da ein Beef zwischen euch?
Also ich hatte am Ende dieses Videos in einem kurzen Statement, dadurch konnte ich natürlich in den Kommentaren gut nachvollziehen, wer hat es bis zum Schluss geschaut, gesagt, dass ich manchmal leider das Gefühl habe, dass ich von Leuten aus dem Sales Marketing nicht mal mit dem Arsch angeschaut werde. Das habe ich so im Video gesagt. Und wenn es nicht diese Ingenieure und Produktmanager und Leiter und so weiter geben würde, die diese schönen Motorräder, für mich schön fahrbaren Motorräder produzieren würde, dann dann wäre ich da längst nicht so begeistert dafür. Es haben auch Menschen dazu geschrieben, ja, wen interessiert's, ob der Walle GS fährt oder nicht? Das ist etwas, das trifft mich ein bisschen. Aus dem Grund, Das hat also keiner von BMW gesagt. Vielleicht hinter verschlossener Tür, weiß ich nicht. Aber nicht jetzt zu mir, ne? Das meine ich nicht. Sondern irgendwer schreibt in die Kommentare, ja, was nimmt er sich da raus, so einen Kommentar zu machen, als wäre irgendwie der Krösus oder sonst was. Wenn ihr mitbekommen würdet, wie viele Menschen wegen meinen Videos, und das sage ich überhaupt nicht, weil ich darauf stolz bin, ich bin einfach nur baff, überhaupt einen Motorradführerschein machen, auch im höheren Alter, und sofort eine BMW GS kaufen. Und auch nicht eine 850 oder 900er, sondern die haben diesen Hinweis, den ich schon oft gegeben habe, teste eine Zweizylinder-Boxer. Und wenn es eine ältere ist, nimm die. Wie sehr haben die das in die Tat umgesetzt? Warum habe ich einen Partner, der zu den europastärksten BMW-Vertragspartnern gehört, BMW Martin, als meinen Mithauptsponsor? Weil ich unfassbar viele Kunden zu denen schicke. Leute aus Berlin, die sagen, ja, wir haben hier eine Top-Niederlassung und wir haben auch noch einen zweiten Top-Händler, aber ich will da mein Motorrad kaufen, wo der Walle sein Motorrad gekauft hat. Da geht's also darum, die Leute sind motiviert, aufgrund von meiner Berichterstattung, aufgrund von dem, was ich so von mir gebe und was sie einfach sehen, was man mit dem Motorrad machen kann. Übrigens viele unter 30, die sagen, ach krass, das ist ja gar nicht so ein Altbacken-Bike. Der Typ fährt damit ja irgendwie die wildesten Sachen da hoch und runter. Und dabei zähle ich gar nicht zu diesen Top-Top-Fahrern. Da gibt's ja so ganz andere. Bernd Thiemann, Paul Torres, da gibt's ja ganz andere Typen. Die fliegen ja durch die Gegend. Das traue ich mich nicht. Leute, ich kann kein Wheelie fahren. Warum? Weil ich dafür viel zu viel Bammel habe, umzufallen, um mich zu verletzen, das schöne Motorrad kaputt zu machen. Ich kann das alles nicht. Auf der Straße bin ich gut unterwegs, wenn das Vorderrad am Boden bleibt. Aber ich habe auf jeden Fall eine Strichliste gemacht mit mehr als 1000 verkauften Motorrädern nur durch YouTube. Nur durch YouTube. Krass. Und zwar der weiteste Verkauf erfolgte nach Seoul in Südkorea und schon im Jahre 2016. Das ist 9 Jahre her. Ich war gerade mit YouTube angefangen. Ich habe mein erstes Motorrad damals gezeigt, wie so ein bisschen was umlackiert wurde. Und auf einmal schrieb ein Bam in den Kommentaren auf Englisch, dass sein größter Traum ist, mal ein BMW-Motorrad zu kaufen. Und das will er aber nicht in Südkorea kaufen. Er ist selber Inder, aber wegen der Liebe nach Seoul, nach Südkorea gezogen. Er möchte das in Deutschland kaufen. Und 2 Monate später kam eine Holzkiste bei diesem Kunden an, der mir völlig tränenüberströmt eine WhatsApp-Video geschickt hat und dieses Moped ausgepackt hat, was ihm BMW Martin Sebastian aus Eumittelberg geschickt hat.
Aber was glaubst du, wo kommt es dann her, dass dann dich die Leute offensichtlich nicht mit dem Arsch angucken?
Ich kann es dir nicht richtig beantworten. Ich habe einige Internas mitbekommen. Ich habe auch einige Gerüchte mitbekommen, wo einfach erzählt wurde, der Walle macht dies, macht das, was nicht stimmt. Also es hat irgendwer in die Welt gesetzt, was dann aber intern verfestigt wurde. Das kann ich nicht genau sagen. Ich habe ja mit niemandem eine Beziehung. Ich habe mit niemandem großartig Kontakt. Ich muss immer wieder um Dinge bitten, betteln. Was ich aber auch schon lange wieder aufgegeben habe, weil es am Anfang mal darum ging, kann ich nicht mal bei irgendeinem Presseevent dabei sein von der GS. Das hat Jahre gedauert und als die 1300er rauskam, habe ich ein Video dafür gemacht. 170, 180, vielleicht 190.000 Aufrufe bisher. Eigentlich nach 1000 PS das meistgeklickteste Video zu dem Thema. Ich habe nie einen Danke gehört, wollte ich auch nicht. Ich wurde dahin eingeladen, alles gut. Ich habe
zur Bemerkung, 193.000 steht es gerade.
Genau. Ich habe noch einen Kameramann dazu gebucht, den habe ich bezahlt, den habe ich mitgenommen. Mittlerweile arbeitet er fest für mich, aber darum geht's nicht, sondern ich habe da wirklich gesagt, hey, das ist so ein wichtiges Projekt für mich, für meine Zukunft. 1300 GS interessiert mich, gefällt mir diese neue Frontlichtmaske nicht. Und ich war dann dort und komischerweise jeder kannte mich, jeder Redakteur, auch ausländische. Ich kannte keinen, also ja, Nils Müller, nicht weil er mein Namensvetter ist, sondern weil er durch 1000 PS einfach bekannt ist. Und noch ein paar andere, die kannte man natürlich mittlerweile. Aber auch so, weißt du, ich steig in den Flieger und ich sag, ah, hi Eddie, Chefdesigner damals noch gewesen von BMW Motorrad. Oder ein Dr. Marco Schramm, Chef von BMW Motorrad zu dem Zeitpunkt. Und ja, ich habe mit allen schon Selfies gemacht. Ich laber auch jeden an. Ich bin mir auch nicht zu schade für. Ich möchte mich auch immer wieder in Erinnerung bringen. Aber es ist so schade, dass ich auf die BMW-Motorradtage komme, wie ich all die Jahre immer dort war. Ich gehe ins Presseakkreditierungszelt und sage, hi, ich bin da, ich mache einen Beitrag über die BMW-Motorradtage Schwerpunkt 1300 GS und ich würde mich gerne hier mit meinem Kameramann akkreditieren. Und sie sagen zu mir, nee, wir sind schon voll. Dann sage ich, was meint ihr mit voll? Ja, nee, wir wurden so überrannt vom Internationalen, wir haben gar keine Kapazität mehr. Ich so, und ich kannte den Menschen persönlich schon viele Jahre. Immer mal hat man sich so auf Events getroffen, in der Mongolei etwas intensiver. Und ich dachte mir so, warte mal, ich wollte eigentlich nur ein Bändchen haben, damit ich hier einfach nur gratis essen und trinken kann. Also wir geben hier ungefähr für Essen und Trinken 50 Euro aus. Nee, geht leider nicht, Walle, tut uns leid.
Aber was glaubst du denn, wo das herkommt? Weil du hast gerade auch nochmal angesprochen, die Verbindung steht ja eigentlich da. Du warst ja auch ein Marketing-Repräsentant, wenn man so will, auf die bisher immer noch unbeantwortete Frage, was hat es mit der GS Trophy auf sich? Das kläre ich mal ganz kurz ab. GS Trophy, ein BMW-interner Wettbewerb, der weltweit ausgetragen wird, in dem Teams aus den einzelnen Ländern gewisse Strecken abfahren, gewisse Checkpoints begegnen müssen, Roadbook fahren müssen. Und da kann man sich qualifizieren, indem man in den jeweiligen Ländern teilnimmt. Walle hat das mit zwei anderen damals geschafft und wurde dann als Repräsentant Deutschlands in die Mongolei geschickt. Das Ganze wird natürlich marketingseitig enorm aufgeschraubt von BMW mit viel wilden Kameraaufnahmen, Videos und so weiter. Das Ganze auf Social Media bedient. Da warst du Teil davon und bist damit natürlich zwangsläufig, nicht nur mit mir damals als Student bei BMW, sondern auch noch mit anderen in Kontakt gekommen. Also da gibt's ja irgendwie eine Verbindung. Bedeutet das, hast du das Gefühl, die wollen dich sozusagen aktiv mobben, nenne ich es mal, weil offensichtlich haben Personen ihre Akkreditierung bekommen. Wo kommt das her?
Das weiß ich nicht ganz genau. Vielleicht ist es einfach, dass du ein blau-grünes Motorrad fährst, dass du auch vielleicht ein bisschen polarisierst, dass du Forderungen auch mal stellst, die so von anderen nicht gewohnt sind. Und meine Forderungen waren bisher gegenüber BMW-Motorrad, muss ich sagen, lächerlich. Ich kann dann noch ganz kurz eine kleine Geschichte, weil sie ist einfach verjährt und die kann man dann ruhig auch mal erzählen, aus dem Nähkästchen plaudern. Ich saß in der Mongolei und ich wusste, hier in der Mongolei habe ich die Möglichkeit, das Gehobene, das führende Management kennenzulernen. Nicht jetzt die Leute, die in München vor Ort so ein bisschen im Vorzimmer des Vorzimmers sitzen, sondern hier lerne ich die Leute kennen, die in diesem Bereich Sparte Motorrad in der AG wirklich was zu sagen haben. Und damals lernte ich kennen einen wirklich sehr von mir geschätzten Menschen, Timo Resch, Leiter Marketing Sales, später dann auch Leiter Marketing und Sales, glaube ich, bei der BMW M-Schiene. Und ich weiß nicht, ob er heute noch für BMW zuständig ist, aber er hat eine gute Karriere und das war für mich ein Mensch, auch auf den Messen, mit einem unglaublichen Standing. Ja. Er konnte nicht nur mal ein bisschen Englisch sprechen, where you could not hear said I'm from Germany, sondern der konnte wirklich Deutsch perfekt, Englisch perfekt, bestimmt viele Sprachen weiter noch. Einfach ein richtiger Manager. Der war groß, der sah gut aus und ich dachte mir, bei dem muss ich meine Geschichte erzählen. Dem muss ich erzählen, dass ich mit meinem Job aufhören möchte eine Motorradweltreise machen. Ich glaube, das ist ein Thema für einen zweiten Podcast vielleicht. Aber pass auf, ich gehe zu dem hin am ersten Abend und sag so, Herr Resch, ich will mich Ihnen nur ganz kurz vorstellen. Ich komme aus München, ich bin momentan noch im Automobilsektor tätig. Ich liebe und lebe das Motorradfahren, gehöre vielleicht zu den GS-Repräsentanten des Heimatmarktes und ich will Vollzeit mit dem Motorrad ein Projekt starten. Hätten Sie da ein offenes Ohr für? Das habe ich gesagt. So ungefähr genau so. Und er hat gesagt, klingt spannend. Lass uns morgen Abend drüber sprechen. Zum Glück war ich an diesem Abend noch nicht verunfallt, also war am nächsten Abend noch dabei, weil am dritten Tag bin ich leider verunfallt und war dann erstmal raus aus dem ganzen Thema Trophy, aber auch dazu gerne mehr. Ich saß am nächsten Abend wieder mit ihm und hatte ihm lange, halbe Stunde voll Energie entbrannt. Ich habe mir vorher gar nicht so viel Gedanken gemacht, aber es kommt dann so aus mir rausgesprudelt, so wie ich mit euch jetzt einen Podcast aufnehme. Und dann höre ich auch gar nicht auf zu reden und habe ihm einfach erzählt, was ich vorhabe. Und dann hat er gesagt, ey, das klingt richtig gut. Ja, lass uns darüber sprechen, wenn wir wieder in Deutschland sind. Es vergingen dann einige Wochen, einige Monate, wie ich dann auch erstmal von einem schweren Unfall in der Mongolei rehabilitiert bin, wie ich wieder zurückkam, wie ich wieder im Job war und wie ich sofort am ersten Tag im Job gemerkt habe, okay, diese Welt hier im Job ist für mich zu Ende, ich kündige, habe dann meinen Job beendet und habe mich dann einen Monat hingesetzt, ein Marketingkonzept auf Papier zu bringen. Das ist auch die Antwort auf die Frage, die mir immer wieder gestellt wird, Walle, wie hast du es geschafft, dass da Unternehmen dich unterstützen? Ganz einfach, indem ich erstmal ein Konzept geschrieben habe, über 25 Seiten auf Deutsch und Englisch und habe das dann an 55 Unternehmen geschickt. Darunter war auch BMW Motorrad. Aber es waren auch alle Reifenhersteller dabei, alle Auspuffhersteller dabei und so weiter und so fort. Weil ich musste ja irgendwie gucken, wie kriege ich denn so ein Projekt finanziert. Außerdem war ich überhaupt kein Name. Im internationalen Bereich sowieso nicht, in Deutschland so eine kleine Nummer. Aber ich war noch nicht der große Reisende, ich hatte noch keine Erfahrung. Und ich kriegte relativ schnell für Verhältnisse in so einem großen Laden nach 3-4 Wochen eine Rückmeldung von Timo Resch, von ihm direkt, weil ich habe erstmal so alle Namen, die ich noch irgendwie gesammelt habe, habe ich die E-Mail-Adressen, so immer Vorname, Punkt, Nachname, @BMW oder so, habe ich an alle möglichen Menschen dieses Ding geschickt, sogar an den obersten Chef. Aber Timo schrieb mir zurück und sagte, Walle, wir würden dir vorschlagen, dass du mit einer BMW, damals war sie neu in den Markt gekommen, F850 GS, deine Tour startest, wir würden sie dir leihweise für ein Jahr zur Verfügung stellen. Das fand ich schon mal sehr geil. Also so ein Motorrad zur Verfügung gestellt bekommen, ist ja schon mal eine sehr feine Geschichte. Damit gehen erstmal eine ganze Menge Kosten an dir vorbei. Jetzt haben wir aber 2, 3 Punkte, die mir nicht gepasst haben. Und zwar, Walle on Tour war nie eine rein Zweizylinder-Geschichte, sondern immer ein Boxer. Und ich habe in dem Zeitraum auch mal eine Zweizylinder F-Serie gefahren. Die haben mir nicht gefallen. Die haben mir einfach nicht getaugt. Die klingen komisch. Die haben einfach vom Fahren her mir nicht so zugesagt. Das Eintauchen vorne, kein tiefer Schwerpunkt, kein Boxer. Mhm. Ich habe ihm dann zurückgeschrieben und meinte, lieber Timo, das ist total nett. Dieses Angebot, ja, ich habe mir was ganz anderes vorgestellt. Aber egal, das habe ich ihm nicht geschrieben. Das habe ich dem bis heute nicht gesagt. Diese Forderung
jetzt erfährt das vielleicht.
Vielleicht. Aber ich habe erstmal zurückgeschrieben, dass Walle on Tour eben eine Boxergeschichte ist. Und ich würde einen Gegenvorschlag machen. Ein Gegenvorschlag, den man, jetzt bin ich gleich gespannt auf eure Meinung, aus rein wirtschaftlicher Sicht niemals ablehnen hätte können, dürfen, wie auch immer.
Sollen, ja.
Ich bekomme von euch eine 1250 GS Adventure. Weil so Problembikes, ne? F850 hat sich halt nicht gut abgesetzt so in den ersten 2 Jahren. Also da hatten sie Marketing, so ein Pool von Fahrzeugen. Ich bekomme von euch zur Verfügung gestellt für ein Jahr eine R1250 GS Adventure, darf mir Fremdzubehör sowie Lackierungen, Sticker etc. selber nach meinem Gusto dazu suchen und sollte euch mein Content von Walle on Tour Around the World im ersten Jahr nicht taugen, kaufe ich euch das Motorrad nach 12 Monaten zum Listenpreis ab. Was sagt ihr dazu?
All in.
Also, er macht Werbung für uns und wir könnten sogar nach 12 Monaten sagen,
kein Risiko.
Walle hat uns nicht gefallen, hier ist die Rechnung. Und ich hätte es bezahlt. Ich hätte es einfach bezahlt. Ich hätte nichts. Ich hätte nicht gesagt, ihr seid ein Piepverein, sondern ich hätte es dann einfach bezahlt. Und das erste Jahr von dem Projekt lief durch die Decke. Es lief durch die Decke. Website-Zugriffe, YouTube-Abonnenten. Nie wieder hatte ich so einen Start wie vom 01.01.2019. Die Antwort war, das können wir leider nicht machen. Und daran habe ich gemerkt, okay, ich müsste euch mein eigentliches Konzept, nämlich ein BMW-Motorrad-Liebhaber auf der GS, fährt mit der BMW in BMW-Kleidung, mit BMW-Koffern auf einer BMW um die Welt und trifft in allen Kontinenten den Markenbotschafter oder eine BMW-Community und macht darüber eine fette Serie mit Team, mit allem drum und dran, viel alleine, aber wenn es drauf ankommt, dann auch mit Team, mit einem Schnittpartner im Hintergrund und so weiter. Dafür brauche ich die Summe 250.000 Euro. Und bin ein Jahr unterwegs. Das habe ich dir nie gesagt. Ne? Das habe ich dir nie gesagt, weil wenn die mir schon nicht mal ein Motorrad für ein Jahr geben können, dann brauchen wir doch nicht über ein fettes Videokino-Konzept reden. Daran habe ich gemerkt, wir reden so einander vorbei.
Ich war, also jetzt vielleicht, wenn ich da kurz einhaken, da finde ich erstmal super spannend, dass du das mit uns teilst, auch so in aller Detailtriefe. Ich muss ehrlich sagen, jetzt wenn wir heute schon im Nähkästchenplausch sind und die Stunde, die wir normalerweise hier am Stammtisch sitzen, eh schon völlig überrissen haben, dann kann ich da auch noch ein bisschen was reinzubringen, denn der Timo Resch ist auch mir ein bekannter Name, der war nämlich damals zu der Zeit tatsächlich Vice President Marketing und Sales, so hieß es, in der ich damals als kleiner, publiger Student dem Walle sein Motorrad hingeschoben habe als Beispiel. Muss aber sagen, auch das, was du beschrieben hast, kann ich so bestätigen, das war ein sehr charismatischer und wie ich auch durchaus fand, kompetenter Typ. Es begab sich, dass ich ihn auch mal in irgendeiner Veranstaltung habe reden hören und er die Leute auch so richtig elektrisiert hat und auch wirklich so diese Markenwerte aus meinen Augen gelebt hat und letztendlich auch dazu einlud, auf ihn zuzugehen, wenn man Ideen hat, wenn man Gespräche hat und so weiter. Und ähnlich wie du bin ich dann irgendwann einfach auf ihn zugegangen, habe mich mit ihm, glaube ich, zum Mittagessen verabredet und wollte mit ihm über meine Zukunft bei BMW Motorrad sprechen.
Geil.
Und das war dann der Augenöffner und auch relativ schnell dann im Anschluss klar, warum das keine so Zukunft sein wird. Weil er war wirklich auch sehr enthusiastisch dabei und hat es auch vermocht, mich in eine Position zu bringen, dass ich meine Masterarbeit im Rahmen meines Studiums bei BMW Motorrad noch schreiben durfte und konnte. Und das war auch eine tolle Stelle. Und da bin ich ihm und auch meinem Masterbetreuer bis heute auch wirklich sehr, sehr dankbar, da will ich gar nichts Falsches zukommen lassen, aber der Rattenschwanz da hinten dran, das war der Wahnsinn. Dann gingen nämlich Gerüchte und Lästereien innerhalb BMW Motorrads los. Ich wurde von meiner Chefin damals einbestellt, indem ich mich rechtfertigen musste in diesem Gespräch, wieso ich denn jetzt mit dem Marketing und Sales Vice President von BMW Motorrad essen gegangen bin. Und auch auf den Hinweis hin, naja, der hat dann Ansprache gehalten im Rahmen irgendeiner Veranstaltung. Ich bin halt hin, hab gesagt, ja, ich würde gerne mal mit dir schnacken und hab mich dazu eingeladen, kam dann der Hinweis, nee, das muss ja über mich gehen. Und da wurde dann halt deutlich, wie hierarchisch und konzernhaft eben dieser Konzern qua Definition geführt wird und was da tatsächlich dann nämlich immer für Interessen drinstehen. Und ich bin mir sicher, weil wenn du mit dem Timo Resch alleine gesprochen hättest, ich kann jetzt natürlich auch nicht in die Glaskugel schauen, dann wäre das Gespräch vielleicht ein anderes gewesen. Aber das war damals eben auch zu der Zeit, als F57, F850 GS in Indien produziert wurde, erstmalig, oder China, ich weiß gerade gar nicht mehr so genau.
Ja.
Und enorme Qualitätsprobleme hatten, der die Markteinführung sich verzögert hat, noch und nöcher. Und da wird dann halt deutlich, und das möchte ich jetzt gar nicht kritisieren, sondern einfach nur festhalten, das ist halt ein riesen Aktienunternehmen, da wird dann alles reingebuttert und das Marketing richtet sich dann eben nicht an den zahlungskräftigen Kundinnen und Kunden oder Markenbotschaftern aus, sondern da wird einfach geschaut, hey, wir haben ja ein Problemmotorrad, dem müssen wir einen schöneren Anstrich geben und dann wird das halt eben gepusht noch und nöcher. Und
das verstehe ich
vielleicht
auch.
Vorab.
Das verstehe ich auch.
Viele Zuhörenden werden jetzt vielleicht sagen, boah, der Walle voll arrogant, dass der das Motorrad nicht annimmt, was würde ich alles dafür tun? Ein Motorrad ein Jahr gestellt bekommen. Ja, das kann man im ersten Augenblick auch verstehen. Nun ist es aber nun mal so, wenn man sein Geld damit auch verdient und auch diese Weltreise macht, die für dich sicherlich auch ein Pleasure-Trip in Anführungszeichen ist. Ja, es ist ein Lebenstraum, es ist eine Erfüllung. Aber nichtsdestotrotz musst du damit irgendwie auch dein Geld verdienen und willst ja jetzt dich nicht irgendwie aushalten aufgrund eines Erbes, das du bekommen hast. Und dann hast du halt eben ein Konzept und dann gehört das zu einer gewissen Professionalität einfach auch dazu als, sage ich mal, Person des öffentlichen Lebens, Michel wird das sicherlich bestätigen können, für sich da professionell zu bleiben und dann nicht einfach das anzunehmen, was einem direkt so vor die Füße geworfen wird. Und das abzulehnen hat dann nichts mit Arroganz zu tun. Aber es deckt sich auf jeden Fall mit den Eindrücken, die ich hatte. Und der Michel hebt seine Hand, um jetzt direkt reinzugrätschen.
Ja, du machst ja zum Glück Pause. Ich komme ja sogar zu Wort. Ich habe mir jetzt angewöhnt, das mit dem Fingerheben, das macht ja in unseren Videoaufnahmen durchaus Sinn und sorgt dafür, dass es ein bisschen ein flüssigeres Gespräch ist, ohne dass man sich ins Wort fallen muss. Was wollte ich da noch zu anmerken? Ne? Also nur damit hier da kein falscher Eindruck entsteht, Jan hat das so ein bisschen durchblicken lassen, ich möchte das aber nochmal konkretisieren, dass wir hier an der Stelle natürlich kein BMW-Bashing machen wollen und Jan war der Marketingabteilung. Ja, ich möchte es aber an der Stelle nochmal einordnen, denn Jan war schon in der Marketingabteilung, ich habe schon in verschiedenen Marketingabteilungen gearbeitet. Ich habe jetzt, keine Ahnung, 4 Großkonzerne hinter mir und es ist tatsächlich jetzt ein Beispiel von BMW beschrieben worden. Das lässt sich mit Sicherheit aber auf viele Konzerne so übertragen. Das ist jetzt nichts BMW-Spezifisches. Also dieses hierarchische, diese Strukturen, diese eventuell vorhandene, Jan, ganz kurz, lass mich noch ganz kurz zu Ende sprechen, diese hierarchischen Systeme, das ist da einfach, ich sag mal, eher die Regel, denn die Ausnahme. Und was ich zu dieser BMW-Ablehnung, also der F850-Ablehnung noch sagen muss, das hat ja Walle auch schon schön beschrieben, ne, dieser Umstand, dass er gesagt hat, ich gebe euch das Geld für dieses Motorrad, wenn die Sache nicht nach euren Interessen funktioniert, spricht ja schon dafür, dass es quasi ihm nicht um die Marketingunterstützung oder die finanzielle Unterstützung ging, sondern diese Produkt- Affinität, diese Produktliebe zu diesem GS-Motorrad. Das ist, glaube ich, hier eine wichtige Einordnung, weil du vor allen Dingen auch diesen Begriff arrogant genutzt hast. Ich fand nämlich nicht, dass es in irgendeiner Art und Weise arrogant rüberkam. Ganz im Gegenteil.
Ich finde auch, das ist total naiv. Das ist total naiv, so einem Verein zu sagen, ich kaufe euch das ab. Das ist nicht arrogant, weil
nein,
ist
aber
eigentlich,
wir wissen doch, wie Leute da vielleicht reagieren. Also wenn andere Leute zum Händler gehen und sagen, hey, ich muss jetzt für meine F850 da 13.000, 14.000 Euro hinlegen und dem wird's angeboten und der hat da keinen Bock drauf, dann kann das so rüberkommen. Worauf ich aber noch hinaus will, ist, also es sind gar nicht die Prozesse dahinter. Ich glaube auch, diesen Fall, den der Walle beschrieben hat, den muss man letztendlich irgendwie einfach abhaken. Es war von dem Unternehmen die Entscheidung damals, die haben ja auch immer nur begrenzte Budgets, muss man auch dazu sagen.
Habe ich auch abgehakt?
Worauf ich nur hinaus will, weshalb ich meine Geschichte noch erzähle oder erzählt habe, ist eine Diskussionsthese, die ich hier noch mit in den Raum geben will, weil das kam für mich so ein bisschen mit dem BMW-Bashing. Wir hatten ja im letzten Jahr eine Folge, wo ich mich über diesen C02 oder wie er auch mal heißt, Evolution-Scooter ein bisschen ausgelassen habe. Ein kurzer Hinweis in eigener Sache, denn vielleicht hast du es verpasst. Am 5. und 6. Mai dieses Jahres haben wir ein ganz spezielles Community-Event für dich. Gemeinsam mit der Motor Racing School gehen wir auf die Rennstrecke nach Oschersleben. Wir haben dafür eine eigene Box im Paddock nur für Gasgeflüsterhörende organisiert. Wenn du also Lust hast, mit uns im Kreis zu fahren, dann melde dich bei uns. Egal ob Vollprofi oder absoluter Neuling, Platz ist für alle und wir freuen uns auf Benzingespräche in ungezwungener Atmosphäre. Wenn du Lust hast, dann melde dich bei uns, schick eine E-Mail an info@gasgeflüster.de oder schreib uns eine Nachricht auf Instagram. Wir versehen dich dann mit allen weiteren Informationen. Aktuell sind noch einige wenige Plätze frei, also melde dich am besten heute und jetzt zurück an den Stammtisch. Also, die haben begrenztes Budget. In diesem Budget wird halt gesagt, okay, die F-57 läuft scheiße, wir müssen alles darauf aufwenden, wir können uns jetzt nicht leisten, aus dem Marketingbudget potenziell eine R1250 GS auszulösen. Das muss man jetzt einfach mal akzeptieren. Aber für mich ist die Frage die der strategischen hinten dran. Und hier stelle ich die These auf, dass BMW in den letzten Jahren aus meiner Perspektive halt völlig an der Zielgruppe vorbei agiert. Das war so ein Beispiel ein F57, F850 GS. Vielleicht wäre es der Firma besser zu Gesicht gestanden, einfach mal zu sagen, hey, das war eine scheiß Idee, das dorthin zu geben. Wir haben Qualitätsprobleme, wir sollten irgendwie darauf achten, back to the roots, dass wir nicht unser Portfolio noch und nöcher ausweiten mit einer R18, was auch immer, was jetzt im Nachhinein auch irgendwie ein Fehlschuss war, sondern wir sollten unser Kernklientel weiter bearbeiten und das ausbauen. Stattdessen werden die BMW Motorrad Days nach Berlin gefahren. Warum werden die nach Berlin gefahren? Nicht, weil irgendjemand der bestehenden Kundschaft sagt, ey, wäre voll geil, die Zelte in Garmisch abzubrechen, wo wir genau in dem Metier aller Motorräder unterwegs sind, und stattdessen in Messehallen nach Berlin zu fahren, wo wir Eintritt zahlen für die Messehalle. Voll der geile Flair, wird bestimmt richtig gut aufgehen. Das gleiche mit diesem 1004 Evolution. Ja, wichtig, dass man solche Sachen macht. Also mich da gar nicht falsch verstehen. Ich bin jetzt kein konservativ-reaktionärer Dude, der sagt, nee, wir müssen jetzt die nächsten 30 Jahre immer das gleiche Design und das gleiche Mobilitätsantrieb haben. Aber für mich entsteht schon der Eindruck, es wird halt in den letzten 10 Jahren alles gemacht, um den Absatz zu steigern, nochmal andere Zielgruppen zu erreichen, und das ist auch im Sinne einer Unternehmung durchaus sinnvoll, aber es wird halt gleichzeitig vergessen, wo kommt der ganze Erfolg halt her. Also dieser Fokus back to the roots auf die Leute, unser Kernklientel, und das war jetzt im Walle-Falle die klassischen R1200-Fahrer beziehungsweise jetzt 1300-Fahrer, und das ist meines Erachtens BMW völlig abgegangen, hier einfach auch bei dem zu bleiben, was es ausmacht. Und das ist im Supersportbereich, haben sie es super gut hinbekommen mit der S1000 Doppel-R oder der Single-R. Die haben so diese paar Roadster, die auch auf dem Boxermotor ablaufen. Die werden aber halt einfach, weil die sich halt selbst verkaufen, von selbst verkaufen wie geschnitten Brot, lehnen die sich halt wahrscheinlich zurück und sagen, nee, also da haben wir auch gar keinen Bock mehr, uns mit irgendeinem Walle auseinanderzusetzen, weil das läuft ja eh.
Das läuft ja eh, genau. Das ist immer so dieses läuft ja eh, aber läuft ja eh, du hast gerade eben R18 angesprochen, läuft ja da nicht so eh.
Nee, läuft scheiße.
Ich wurde von meinem Händler angerufen und gefragt, Walle, du bist ja auch Shopperfahrer. Sag ich so, ja, mag ich auch gerne. Ich habe auf einer Intruder 1400 angefangen und dann bin ich auf einer Harley Davidson Software Classic umgestiegen. Die letzte Vergaser von 95, die habe ich auch noch. Und der rief mich an wegen der R18, weil ich ihm gesagt habe, ey, R18, das gefiel mir richtig gut aus, so auf den Bildern und so, sieht irgendwie witzig und fetter, 1800 Kubik Boxermotor, ist ja voll meins. Kann ich die mal fahren? Und da sagt er so, ja, dauert aber noch, bis die rauskommt, aber es gibt ein sogenanntes Blackbox-Event, also eine Veranstaltung, wo geladene Gäste sich das Fahrzeug schon präsentieren lassen können. Von hier, Verkaufsebene ganz oben. Ich so, ja, super, würde ich gerne hinkommen. Okay, ich hin, schick angezogen, keine Cappy auf den Kopf, stehe an der BMW-Welt mit den anderen Kunden von BMW Martin und noch ein paar VIPs. Ein Tomczyk, Ex-DRTM-Fahrer, stand neben mir. Alle mussten so Verschwiegenheitsklauseln unterschreiben. Und irgendwann wurde es so ein bisschen grummelig. Es liefen auf einmal so Leute, guckten mich so an. So, ja, das ist er. Das ist er. Ich so, wer? Der Tomczyk neben mir. Ja, ich will auch ein Autogramm von dem, gell? Nee, der Walle. Kann der Walle mal bitte kommen? Ich so, ja, komm gerne. Ja, also Influencer sind hier nicht erwünscht. Ich sag so, ich bin hier als R18-Interessent. Ich wurde eingeladen von meinem Händler. Ich habe keine Kamera, ich habe nichts dabei. Ich habe ja schon mein Handy abgegeben. Ich habe doch gerade schon verschwiegen. Ja, nee, du kannst da leider nicht rein. Und dann sag ich so, was? Also ihr kriegt gerade mit so viel Aufmerksamkeit, die anderen Leute guckten schon. Und dann sage ich, wer ist denn hier verantwortlich? Und er hieß, ja, Marc Deutschland Will den Namen jetzt auch nicht unbedingt sagen, ist auch nicht mal für BMW verantwortlich in dem Bereich. War in dem Sinne auch ein Menschen, mit dem ich charakterlich nie klarkam. Der hatte auch tatsächlich null Produktexpertise. Da gibt's noch eine andere Geschichte von der Messe in Köln, die ich erzählen kann. Wir machen kein Bashing. Wir erzählen gerade nur die Wahrheit. Es ist kein Bashing. Bashing bedeutet, du machst irgendwen schlecht. In dem Moment ist einfach Schlechtes passiert. Das Produkt ist ja okay. Eins möchte ich da
kurz anwenden. Wenn sich BMW dort angesprochen fühlen, die können, sind jederzeit frei, in diesem Podcast zu kommen und Gegendarstellung zu machen. Das ist mir ja, ganz
unbedingt.
Wichtig.
Ja, unbedingt. Das würde mich auch freuen. Das
weil die Wahrheit liegt ja bekanntermaßen erfahren. Irgendwo auch mal dazwischen. Immer dazwischen. Das möchte ich auch immer für meine dazwischen. Darstellung hier reintun.
Unbedingt.
Also sind unsere Eindrücke. Sagen wir es so, Wahrheit muss man mal schauen.
Ja, oder Eindrücke ist ja, wollte ich sagen, oder Einschätzungen. Ne? Also das, was du vorhin geschildert hast, sind ja keine Eindrücke. Du hast ja keine Einblicke. Und da wollte ich tatsächlich vorhin auch nochmal einhaken. Ne? Es ist natürlich so, dass wenn man das aus Konzernperspektive betrachtet, egal welchen du nimmst, ne, du fokussierst dich natürlich auf deine Problemkinder. Ne? Und wenn sich die Motorräder und die Motorräder Zielgruppe in einem Hochpreis-Altersbereich bewegt, ne, und du aber quasi weitermachen möchtest, dann fokussierst du dich natürlich auf entsprechende Produktgruppen, vor allen Dingen dann, wenn sich deine Cash-Cows sowieso gut verkaufen. Ne? Also man kann natürlich da, wie soll ich sagen, strategisch anderer Meinung sein, aber deswegen gibt es ja auch unterschiedliche Strategien, das nur mal hier an dieser Stelle zu einordnen. Aber ich wollte Walle jetzt auch gar nicht unterbrechen, weil mich interessiert dann noch, wie die Geschichte weitergeht.
Ich habe dann eben gefragt, kann denn dieser Leiter Verkauf Deutschland nicht mal dann aus dem Truck, das ist dann immer so ein Blackbox-Truck, rauskommen. Und da ging wieder die Marketing-Deutschland-Chefin wieder rein, kam wieder raus. Nee, der möchte nicht rauskommen. Ich so, dann kommt irgendwann mein BMW-Motorradpartner, der seit über 50 Jahren BMW-Motorradvertragshändler ist, einer der ältesten aus Deutschland, und war außer sich. Aber dieser Mann ist nie außer sich, gell? Das ist der Fels in der Brandung. Und der sagte zu mir, er ist unfassbar enttäuscht und es tut ihm furchtbar leid. Aber er ist auch reingegangen, er hat mit demjenigen gesprochen und er wollte sich da auf keine Diskussion einlassen. Und dann habe ich wieder meine Timo Resch-Karte gezogen. Da habe ich gesagt, du, tut mir doch einen Gefallen, ruf doch mal kurz den Timo an. Ob der das auch, wie sieht der das? Warum darf der Walle sich das Moped nicht angucken? Was bin ich für ein wichtiger Mensch? Ich weiß nicht, was hier los ist. Und dann haben sie ihn angerufen im Urlaub, gell, er war im Urlaub. Und dann hat er gesagt, und da siehst du auch wieder, er ist netter, aber jeder hält auch ein bisschen an seinem Stuhl fest. Das haben die da auch alle gelernt von klein auf. Er sagte, also wenn es nach ihm ginge, könnte der Walle sich das auf jeden Fall angucken, aber er möchte dem deutschen Markt da nicht reingrätschen. So war die Aussage. Ich habe dann einen Gutschein bekommen, um mir in der BMW-Welt 5 Kinderriegel zu kaufen. Ja. Nee, Cola trinkt nicht, also Kinderriegel, ich bin ja so ein Schokofreak. Und ja, dann habe ich gewartet. Eine Stunde später waren die alle wieder draußen. Conny und George Martin, eben die Chef-Family, die war immer noch im Kopfschütteln und haben sich auch gar nicht so richtig auf die Präsentation da konzentriert, sondern waren einfach nur so angepisst ohne Ende. Und dann stand ich davor oder danach nochmal auf einer Messe. Also es wurde sich dann entschuldigt. Ja? Ich habe dann einen Brief nach Hause bekommen von Marketing-Chef in Deutschland damals. Vielleicht auch deine Chefin, weiß ich gar nicht, ob sie es damals schon da war, hatte mir dann noch ein dickes Buch geschickt von der R90 Heritage-Reihe, blablabla, interessiert mich null. Buch habe ich nicht einmal aufgemacht, sehr nett gemeint, aber brauchte ich ja gar nicht, ist ja gar nicht mein Motorrad. Und habe darauf auch nicht weiter reagiert. Ist halt einfach so passiert. Ein oder zwei Jahre davor oder danach war ich in Köln auf der Intermod. Und da wurde die 1250 GS vorgestellt. Und ich lief so über den Stand. Und einige Leute kennt man ja schon mittlerweile, die immer so auf den Messen sind. Und versteht sich auch mit vielen ganz gut. Es sind auch echt viele neue, tolle Mitarbeiter bei BMW Motorrad am Start. Gerade bei so Messen und Events. Und auf einmal sehe ich einen Horst Lichter. Ja, von Baris für Rares, den ehemaligen Showkoch. Und habe ich den einfach angesprochen. Und sage ich, hey Horst, was machst du denn hier? Und dann sagt er mir, der hat auch gleich so mit mir geredet, weil ich habe ihn so blöd angesprochen, ja, ich wollte mir das neue Moped angucken, weil er ist ja BMW-Botschafter, er ist BMW-Markenbotschafter. Ach, du bist BMW-Markenbotschafter, ja, toll, zwei Motorräder für seine Frau und für sich, super. Und er möchte sich gerne die 1250 GS angucken. Sag ich so, ja, hier, komm mit, ich zeig sie dir. Habe ich ihn genommen, zum Moped rübergegangen und auf einmal kriegt das halt auch dieser, der mich damals zu dem Blackbox-Event nicht reingelassen hat, kriegte das so mit, dass ein super VIP auf dem Stand ist. Nicht ich, Horst Lichter natürlich. und kommt an. Es war schon der erste Produktleiter auch mit dabei. Und ich stelle mich so nebendran, weil ich auch einfach interessiert zuhören wollte. Und das TFT-Display war ja noch nicht, war ja schon alt. Es war jetzt nicht neu. Es kam ja schon mit dem Modelljahr 2018 Fahrzeuge der GS-Baureihe. Noch in der 1200er hatten ja schon ein TFT-Display. Und 2019 kamen die 1250 GS in den Markt. So richtig in den Markt. Und die Messe war Ende 2018. Und dieses Display war an, aber der Schlüssel nicht in Reichweite. Und dann steht da Funkschlüssel nicht in Reichweite. Und links davon steht ein X. Und dieser Gesamtverkaufsmensch drückt auf dem Display mit seinem Finger auf das X. Und in dem Moment wusste ich, der ist raus für mich. Das ist einfach kein Touch-Display. Das ist halt einfach nur ein Display. Aber wenn du das als Leiter dieser Schiene nicht weiß und du hast einen Horst Lichter auf dem Moped vor dir sitzen und winkst dann nur gestikulierend durch den Gang, er bringt's aber einen Schlüssel, dann weiß ich einfach, okay, ich bin hier völlig fehl am Platz. Ich bin jetzt schon wieder enttäuscht. Und vielleicht, ich habe darüber nie geredet, aber das ist einfach so, das geht ja nicht nur mir so, das geht ja auch anderen so. Und dabei sagt man doch immer, die Motorradhersteller, das sind doch eher die puren Typen. Wenn ich mir einen Kawasaki-Pressesprecher angucke, ich weiß leider seinen Namen nicht. Schande über
Andy
mein Haus.
Seiler.
Ja, mit den weißen Haaren. So eine charismatische Socke, die du über jede Schraube in jedem Motorrad irgendwas fragen kannst, er wird sie dir beantworten. Das sind so die Typen, wo ich immer dachte, die sind überall. Die sind bei jedem Hersteller, die sind bei Motorrad, machen nur Motorradfahrer.
Habe ich also auch das, gelernt, da müsste ich jetzt reingrätschen. Verstehe total den Punkt, den du meinst. Jetzt aber auch noch mal eine Lanze brechen. Wir versuchen ja mal eine gewisse Objektivität auch reinzuhalten. Solche Menschen gibt's definitiv auch bei BMW Motorrad. Also auch noch mal ganz fette Grüße an die, die
natürlich
uns das Motorrad zum Beispiel für Bosnien gegeben hat. Die atmet das und ist so voll auf dem Ding. Aber das war halt für mich, und das muss jeder ja persönlich für sich auch wissen, der Grund, warum ich diese Karriere bei BMW damals zum Beispiel nicht weiter verfolgt habe, weil ab gewissen Positionen oder in gewissen Positionen ist es natürlich, wie gesagt, ein Großkonzern, in dem Leute auch ihre Berufskarrieren machen wollen. Und da kann es halt durchaus sein, dass der Motorradbereich nur ein Zwischenschritt ist auf dem nächsten Karriereleiter. Timo Resch ist, glaube ich, mittlerweile sogar bei Porsche gelandet. Also du siehst, da geht's halt einfach irgendwie weiter. Und du hast schon gesagt, man hält sich an seinen eigenen Stühlen und versucht dabei schon gleichzeitig an dem Nächsthöheren zu sägen. Und es gibt aber nichtsdestotrotz eben solche Leute, die dann quasi da sind und das als Karriereschritt sehen, aber immer noch auch sehr, sehr viele, und das konnte und durfte ich auch kennenlernen, Leute, die das so richtig atmen, die richtig Bock haben auf motorisierte Zweiräder und die diese Frage nach der einzelnen Schraube auch definitiv beantworten können. Das will ich an dieser Stelle nur noch mal einschieben, weil er hat, glaube ich, auch nichts anderes gemeint damit.
Ich wollte sagen, wichtiger Punkt noch an dieser Stelle. Ich habe ja schon sehr viel Kontakt gehabt zu vielen Persönlichkeiten aus der BMW-Motorradwelt. Und da muss ich tatsächlich sagen, es sind in weiten Teilen die Mehrheit, die das Leben Motorrad absolut feiert und extrem produktversiert sind, sehr, sehr gut Motorrad fahren können. Und auch an der Stelle, ne, du hast Juliane schon angesprochen, Juliane Eger, die PR- und Kommunikationsfrau Motorrad, die uns die F900 GS zur Verfügung gestellt hat, die jetzt noch nicht so lange bei BMW dabei ist. Aber auch da setzt ja BMW sehr viel dran, Produktschulung zu machen, fahren zu können etc. Also, um hier so ein bisschen ein Gegengewicht darzustellen, ne, es gibt natürlich diejenigen, die diesen
Konzern... Das ist immer der überwiegende Teil. Ne? Der überwiegende Teil, der super gut drauf ist, über den nicht gesprochen wird. Es wird immer nur über das Negative gesprochen. Das ist bei jeder Rückrufaktion so, was alles gut läuft, wird nicht. Es gibt den einen.
Aber meine These, die haben wir immer noch nicht beantwortet eigentlich. Jetzt gehen wir mal weg von den einzelnen.
Eine Sache will ich nur kurz sagen. Eine Sache will ich einwerfen. Für alle, die jetzt sagen, ja, er ist so negativ, auf den Laden zu sprechen, aber auf der anderen Seite liebt er das Produkt. Das muss ja unglaublich für ein Produkt stehen, wenn du schon eigentlich so ein bisschen, und ich nehme das natürlich alles nicht so richtig ernst, es ist nur etwas, worüber man immer gerne mal so ein bisschen spricht, weil es einfach lustig ist, weil wer bin ich denn schon? Ich bin ja in dem Verhältnis, bin ich jetzt, fühle ich mich überhaupt nicht wichtig, aber ich stehe aufs Produkt, das muss man sagen, trotz dieser Rückschläge sind das nicht, aber trotz dieser Dämpfer, sagen wir es mal so.
Aber das Produkt hat sich ja über eine Evolution hin entwickelt, und jetzt möchte ich nochmal diese These auch an Michel in den Raum werfen, auch wenn du, Walle, unser Gast heute bist, habe ich mich jetzt schon klar positioniert. Mich würde aber auch von meinem Co-Host gerne mal die Meinung interessieren. Die These, dass BMW so ein bisschen mit den Produktentwicklungen und der Marketingstrategie in der Ansprache an dem Kernklientel vorbeispricht. Würdet ihr dem jetzt mal unabhängig von den Köpfen, die dort sind, da gibt's super kompetente, super sympathische Leute, und es gibt halt immer auch ein paar faule Äpfel am Baum, das gehört einfach ganz normal dazu. Aber das Überkonstrukt, ist es der richtige Baum, der an der richtigen Stelle gepflanzt ist? Oder würdet ihr sagen, hey, mit dem, wie sie auftreten in den letzten Jahren, nimm sowas wie BMW Motorrad Days in Berlin, nimm diese ganze R18-Geschichte und nimm diese Yuppie-Schleudern, die jetzt überall rumstehen. Ist das der richtige Weg? Wenn ihr entscheidend wärt in der Marketingstrategie, würdet ihr den genauso nehmen oder würdet ihr sagen, nee, Alter, das machen wir so nicht? Michel?
Also ich hatte das ja vorhin schon mal angedeutet, ne? Also wenn wir jetzt beim Stichwort Kernzielgruppe bleiben, dann gibt es natürlich den Fokus auf die hochpreisigen Segmente, die natürlich die Motorradmarke grundsätzlich alle Premium-Marken in den letzten Jahren natürlich getragen haben. Und die Frage ist, will ich die noch weiter ansprechen? Oder beziehungsweise ist es sinnvoll, die weiter anzusprechen, weil ich ja quasi, wenn ich Generationen strategisch, langzeitstrategisch denke, den Markt eventuell am Laufen halten möchte, was ich natürlich muss, wenn ich in dieser Produktkategorie oder in dieser Fahrzeugkategorie Relevanz behalten möchte. Und da ist tatsächlich die Frage, wie viel Schwerpunkt du auf die Altersklasse 55 plus, die eben diesen Bereich von Motorrädern kauft, in der Hauptausrichtung der Kommunikation legen sollst. Oder ob du sagst, ich erschließe mit der 18, falsches Produkt vielleicht, ne? Also ich nutze natürlich, führe ein neues Produkt ein, wie eben diesen Großhubraum-Cruiser mit Boxermotor, was per se ein schwieriges Konzept ist, weil du halt einfach nie so entspannt drauf sitzt wie auf anderen Motorrädern in diese Richtung. Nutze das quasi, um diese Hochpreisklientel anzusprechen, aber das Produkt ist vielleicht nicht das Richtige, durchaus möglich. Und dann aber halt die Ausrichtung machst und das wie jetzt mit der F900 GS und sagst, hey, ich gehe jetzt einfach in eine andere Richtung. Ich spreche jetzt ein dynamisches Klientel an, wo das Motorrad, die vielleicht nicht, also es ist immer noch Hochpreis, aber nicht ganz so viel Geld auswählen wollen, die eine andere Ausrichtung haben. Ich spreche den modernen Urban Commuter an mit den kleineren Fahrzeugen, die angeboten werden. Also ich würde jetzt per se auf keinen Fall sagen, das ist strategisch völlig am Ziel vorbei. Kommt drauf an, wie du deine zukünftige Zielgruppe definierst, weil darum geht's ja in Anführungsstrichen, wenn du solche strategischen Entscheidungen machst. Also daher die Gegenfrage an dich, die Frage zurück, ne? Was ist denn für dich die strategische Kern oder für euch vielmehr, ne? Weil du bist da ja sogar noch mehr dran und auch mehr im Austausch, weil du ja sehr viele BMW-Fahrer und Fahrerinnen bei dir in der Mitreisegruppe hast, ne? Ja. Wer ist denn für euch die zukünftige BMW-Zielgruppe? Weil das ist die Frage, die es einfach zu klären gilt.
Pass auf, ich steig mal ganz kurz ein und mach den Anfang. Also ich verstehe natürlich den Punkt, gerade bei immer älter werdenden Menschen, dass du aber trotzdem auch nach dem Nachwuchs schauen musst und gucken musst, dass du den auch fürs Motorradfahren begeistert. Das ist ja im Interesse von uns allen. Und da muss ich halt schon sagen, welches Motorrad ist denn das? Also du hast die Supersportler, die natürlich für junge Männer vor allem ja attraktiv sind. Wir haben es vorhin angesprochen, wir sind da irgendwie alle reingekommen, aber die sind halt in einem Preissegment, das ist nicht bezahlbar. Also wer kann sich denn wirklich mit 18 bis 25, außer er macht das Leasing-Thema oder Finanzierungsthema, wie Walle angesprochen hat, für 20.000 Euro plus
muss ja gar nicht sein, ne? Also ich habe ja gerade, ich hatte das Premium-Segment ja schon herausgenommen, ja, ja. So, ne? So, wenn du diesen Finanzaspekt nimmst, ne, gehst du eine Generation drunter, wir bewegen uns bei 55 bis 60 Moment, und jetzt bist du bei 35 bis 40, die können sich diese Motorräder sehr wohl leisten.
So, aber ne? Also, nichtsdestotrotz ist halt das Thema, ich glaube, der Fehler, der hier gemacht wird, ist, dass man automobilkonzernmäßig denkt. Und dort gibt es Beispiele, dass du dein Portfolio extrem breit aufbauen kannst. Jeder namhafte Automobilhersteller hat mittlerweile alle Segmente irgendwie abgedeckt. Jeder hat irgendwie was Sportliches und wenn es nur irgendeine RS-Klasse, was auch immer ist, jeder hat irgendwie ein Kombi, jeder hat potenziell irgendwas, mit dem du ein bisschen was transportieren kannst und natürlich hat auch jeder ein SUV. Es war doch Lamborghini, glaube ich, die diesen SUV auch irgendwann in die Welt gesetzt hat. Lamborghini, ja. Alter, ein SUV.
Kursus.
Und dann wurden die doch gefragt, ja, warum habt ihr den gebaut? Und die Antwort ist, naja, in dem Preissegment unserer Kunden, die 250.000 Euro für ein Auto ausgeben, gibt's halt noch kein SUV. Das heißt, es ging auch gar nicht darum, hey, was kann denn das Auto irgendwie besser oder warum kostet der denn so viel, sondern das war einfach nur dieses Marketing-Ding. Es ist ein Statusobjekt. Ein Statusding und das passt auch irgendwie rein. Und wenn es kein Statusobjekt ist, sondern du gehst in eine klassische Auto-Geschichte, Automobilunternehmen rein, dann ist das alles gar nicht so wichtig, dann ist es eher der praktische Nutzen. Motorräder sind hingegen geisteskrank, emotional aufgeladene Produkte. Also Walle hat es ja schon gesagt, natürlich ist es die Fahrbarkeit, die das auch ultra ausmacht, aber emotional, wenn wir Motorrad und Emotion sagen, dann hat jeder ein rotes Motorrad aus Italien vor den Augen schon mal, also die meisten von uns, ja?
Ja.
Das heißt, solche Emotionen hast du potenziell auch mit einer BMW. Die hatte ich mit meiner Single Air. Brutalst. Ey, geil, Karl-Dahl-Optik. Zack, 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 ja. Und dann ist vielleicht bei BMW die Emotion noch mehr so die Ingenieurskunst, die Leidenschaft und wie auch immer. Und dann bringt so ein Hersteller auf einmal diese R18-Modelle raus. Und das ist ja schon so ein Thema, in was für einem Ambiente bewegst du dich? Und jetzt gehst du in so eine Niederlassung und du konntest es irgendwie akzeptieren, dass du jetzt als Supersportler mit einer S1000 Doppel-R neben der GS stehst, weil du jetzt sagen kannst, hey, das sind beides Ingenieurskunstwerke, wenn du so willst, ja. Aber auf einmal, also, und das sind irgendwie alles die Allmanns, die da halt reingehen in den Laden und diese Motorräder kaufen. Aber auf einmal wollen sie ganz aktiv ein Kundenklientel ansprechen, das halt sonst eine Harley oder eine Indian fährt. Und ich habe schon mal gesagt, das ist natürlich was sehr Persönliches so, aber ich habe überhaupt keinen Bock, mein Motorrad zu kaufen, in einem Lederkombi stehend, während neben mir irgendwelche Kundenträger stehen. Und das hat überhaupt, das ist jetzt kein Bashing gegen diese Kundenträger, überhaupt nicht. Nur, mich turnt halt jetzt ein Harley-Davidson-Laden auch einfach nicht so an. Es können tolle Motorräder sein, wie auch immer. Es ist halt ein emotionaler Bezug, es ist ein Statusobjekt jetzt in dem Sinne mit dem Motorrad. Und das so breit aufzubauen, das ist das, was ich meine, das ist halt Schwachsinn. Ja. Du hättest irgendwie einen Zwischenweg finden müssen für neue Zielgruppen, das irgendwie noch den Markenwert beinhaltet. Aber was ist denn jetzt BMW-Motorrad noch? Wofür steht denn das? Ja, also Volkswagen stand lange Zeit irgendwie für den Golf. Lamborghini hat jeder eben diese Sportdinger oder halt extrem viel Geld vor Augen. Aber BMW, wofür steht denn das? Ja, Motorräder halt für alle. Willst du wirklich ein Motorrad, das alle haben? Ich meine, als GS-Fahrer hast du das in gewissem Maße schon. Mhm. Aber davon ab, jetzt so ein Gedöns und dann gehst du nach Berlin und hast auch noch diese Yuppie-Schleuder da vor der Nase. Ey, tschüss.
Ja, ich glaube, du musst es aber auch aus der Sicht sehen. Du bist als eine Unterkategorie BMW Motorrad in dieser AG schon ganz schön unter Druck, dass du die Performance, die Stückzahlen, den Umsatz bietest und leistest, den die AG im Prinzip weiter oben eigentlich von dir verlangt. Und Stillstand in unserer Gesellschaft, also mit Stillstand meine ich ja, du machst in 2019 das gleiche Ergebnis wie in 2020, da wirst du ja abgestraft. Ja. Ich finde eher, die Gesellschaft sollte sich langsam mal dran gewöhnen, dass auch ein gutes Jahr auf ein gutes Jahr folgen kann und nicht nur immer dieses, wir müssen noch ein bisschen mehr, wir müssen noch ein bisschen mehr. Ich komme aus der Automobilindustrie, hier war es immer so, dass im Dezember der Hersteller anrief und sagte, Herr Müller, na, was können wir noch machen? Wir müssen noch ein bisschen Zahlen haben. Denke mir so, okay, dann holen wir jetzt im Dezember irgendwelche Fake-Omas aus der Schublade, die ein Auto kaufen. Ihr gebt uns Geld, aber dann stehen die vielleicht im April oder im Mai immer noch. Dann haben wir doch den Rattenschwanz nur im nächsten Jahr. Was ist also? So ein Hersteller muss darauf achten, ich kann nicht nur mit GS, das ist mein Hauptmarkt, der funktioniert, der ist stabil, da muss ich Innovationen bringen, da halte ich mein Marketingbudget. GS Trophy ist saumäßig teuer, das ist Marketingbudget, aber es bezahlen auch wieder die Märkte unter sich. Also, das ist schon fettes Marketing, aber so eine R18, das ist ja noch ein Portfolio. Es gab mal den Cruiser, der hat ja nicht gescheit funktioniert. Jetzt möchte man aber eventuell sagen, wir gehen auf den US-amerikanischen Markt. Da fährt nämlich Harley und Indian uns davon. Wir brauchen da auch irgendwas, also machen wir eine R18, weil die wird bestimmt mega geil funktionieren. Von dem ersten Gedanken her ist es auch ganz cool. Praktikabel, wie du eben schon sagtest, war es nicht so richtig cool. Wohin geht BMW? Auch um jüngere Leute anzusprechen. Ja, es gibt diese kleine 310 Kubik. Es kommt jetzt auch ein Konzept, wurde ja vorgestellt, eine GS 400 oder 450. Das ist auch alles voll cool. Aber unser Problem in unserem Land zumindest, ich rede jetzt nicht unbedingt in Brasilien, ich rede nicht in Indien und so, die Märkte werden sich noch super entwickeln, aber in unserem Markt ist doch, wo kommt der Nachwuchs her? Das ist das Entscheidendste. Das Entscheidendste ist das. Der Nachwuchs landet irgendwann vielleicht bei BMW. Jetzt vielleicht nicht mit 18. Aber woher kommt der? Der kommt nur noch aus Familien, wo Mama und Papa verrückt nach Motorrädern sind. Aber nicht mehr dieses, du guckst als 15-Jähriger schon, wo kann ich einen Mofa-Führerschein machen? Wer fährt denn noch Mofa mit 15? Keiner, ich schon. Wer macht mit 125er Führerschein mit 16? Der ist viel zu teuer.
Ja,
mit 18 einen Motorradführerschein.
Weil er da weiß ich nicht.
Also ganz kurz,
dass Michel vielleicht einsteigt. Einen Moment, Michel. Weil das Ding ist ja, ich glaube nicht, dass es jetzt alleine die Petrol-Familien sind sozusagen, die ihren Kindern den Nachwuchs bescheren, sondern dass wir da schon durch YouTube, Social Media und so weiter einen frischen Trend losgetreten haben im Supermoto-Bereich und so weiter. Und der geht aber halt weit weg von irgendwelchen R18-Modellen. Oder Michel, wie würdest du das sehen? Weil du bist da ja voll in dem Social-Media-Game drin, was so den Nachwuchs angeht.
Absolut, absolut. Also zwei Punkte an der Geschichte. Gerne möchte ich den Schwung machen, wieder weg von der strategischen Ausrichtung, grundsätzlich was die Marken angeht oder auch die Motorradmarktentwicklung. Denn das Beispiel, was du gerade angesprochen hast, Walle, das betrifft mich, Jan vielleicht weniger, eher so Großstadt geboren. Es gibt heute einfach gar nicht mehr die Notwendigkeit, außer du bist im ländlichen Raum, mit dem Zweirad zu fahren. Das ist halt einfach viel weniger ausgeprägt, als es damals bei uns gewesen ist. Ich musste vor 30 Jahren, als ich zur Schule gegangen bin, ist in dem nahen Bereich, in dem ich unterwegs war, zweimal am Tag der Bus gefahren. Heute gibt es halt durchgehend Anbindung, ne? Obwohl es sehr eher ländlich war. Also ich war tatsächlich darauf angewiesen, hat natürlich einen Einfluss drauf gehabt. Und da spielen einfach viele verschiedene Faktoren mit rein. Natürlich, Jan, du hast auch recht, haben auch die Influencer einen Einfluss drauf. Aber da sind wir auch schon bei diesem Punkt, ne? Das Motorrad ist nur noch ein Lifestyle-Produkt. Und das ist auch der Grund, warum das so hart ausdifferenziert, wie alle Lifestyle-Arten hart ausdifferenziert werden, ne? Du gehst heute nicht mehr wandern, ne? Du gehst Hochseil, hast du nicht gesehen, Alpin, rennst über die Alpen. Also dieses einfache, kleine, ich ziehe mir Schuhe an und laufe irgendwo hin, ist ja nicht mehr besonders attraktiv. Ne? Du gehst halt nicht mehr Fahrrad fahren, die Leute haben hochpreisige Carbon-Rennräder oder Elektrorräder für 5.000 bis 10.000 Euro. Das sind, also diese Ausdiversifizierung findest du in allen Bereichen. Damit will ich das aber auch tatsächlich beenden und Walle, dir die Frage stellen, weil wir uns ja schon der 2-Stunden-Grenze nähern und du ja
auch sicher wir müssen die Folge in zwei Teile splitten, das ist ja Wahnsinn. Aber genau, geil, so ein Selbstläufer hatten wir noch nie, dass wir jetzt mittlerweile 1:48 am Stück reden und dann auch noch so voll hitzig durch die Decke gehen. Aber ist geil.
Entschuldige mich. Genau, und damit wieder zurück zum Punkt mit nach diesem kurzen Exkurs nochmal. Wir haben jetzt die Zukunft besprochen, der Gesellschaft, Motorradfahrergesellschaft, was die Marken angeht. Und mich interessiert jetzt natürlich, wie sieht denn die nahe Zukunft aus für Walle? Denn wir haben jetzt Anfang 2025, du hast gesagt, du hast letztes Jahr keine große Motorradproduktion gemacht. Das, was jetzt kommt, ist quasi in Anführungsstrichen, was die Produktion angeht, ein alter Hut. Was steht denn für dich neben der Shop-Tätigkeit und deine Unternehmertätigkeit motorradtechnisch für dich 2025
auf? Ach so, du begrenzt dich schon wieder auf Motorrad. Ich wollte nämlich als erstes jetzt sagen, mal wieder eine Nacht durchschlafen wegen der Kleinen, die vor 20 Tagen geboren ist, aber
das kannst du ja unterwegs machen.
Genau, das mache ich dann im Hotel, irgendwo, wenn ich mal mit einer Gruppe wieder eine geführte Motorradreise anbiete. Nee, ich werde in 2025 echt sehr aktiv sein, nicht nur in Social Media, sondern eben auch auf der Straße, aber auch immer mit Fokus auf die Entwicklung meines ersten Showrooms, also meines Shops, wo ich Leute ganz individuell betreue. Das ist kein Laden, der Öffnungszeiten hat. Das ist auch kein Laden, der irgendwie an Samstag, Sonntag oder sowas da tabu wäre oder so oder spät in der Nacht. Sondern mir geht's darum, ich möchte als jemand, wir hatten mal ganz am Anfang auch über diese Erfahrung mit Kleidung und so weiter gesprochen, meine Erfahrung, die ich jetzt viele Jahre gesammelt habe, auch bei widrigsten Witterungsbedingungen, an Kunden, die, neulich kam jemand aus der Lübecker Bucht, 850 Kilometer einfach angefahren. Aus Berlin kam jemand, aus Heidelberg, aus Karlsruhe. Wirklich, es ist wild. Die Leute sind bereit, viel zu geben für einen hohen Wert an Information und Beratungsqualität. Und das möchte ich an die Leute in einen Einzeltermin. Bei mir dauert ein Bekleidungstermin 3 Stunden. Das ist immer so ein 3-Stunden-Slot. Dann wird ihnen alles gezeigt, da wird gezeigt, wie da funktioniert der Protektor, warum ist diese Jacke so, wie sie ist, warum kostet es auch 3,50 Euro mehr und warum macht es Sinn, sich eben beraten zu lassen. Das biete ich in dem Shop an, dafür brauche ich natürlich Zeit. Wenn ich 3 Monate jetzt auf Tour unterwegs bin, dann kann ich den Laden auch wieder zumachen, ne? Dann ist das für mich ein reiner Online-Shop, daraus wird er auch verschickt aus dem Laden. Meine Mitarbeiterin, die Julia, die jetzt mittlerweile im 6. Jahr für mich arbeitet, seit von Anfang an mit am Start gewesen ist, die war vorher meine Disponentin im Autohaus, die macht die Arbeit sonst von morgens bis abends dort, also für die Kunden aus dem Shop, weil das Thema Online ist so groß und so stark geworden, auch wichtig. Aber für mich ist wichtig, 1:1 Beratung. So, jetzt habe ich natürlich dann nur begrenzte Zeit im Jahr. Ich habe eine Familie mittlerweile, bin verheiratet seit letztem Jahr, ein Baby seit letztem Jahr und freue mich auch auf alles, was da kommt. Hoffentlich eine Nachwuchsfahrerin. Ich werde aber in diesem Jahr ziemlich viele geführte Motorradreisen auch anbieten. Und geführte Motorradreisen machen mir genauso viel Spaß, wie ich, wenn ich alleine unterwegs bin. So, wie stellt sich das der Walle jetzt vor? Mit Sardinien-Tour im Mai, dann Enduro-Touren im September inklusive Transitalia-Marathon im Team mit 40 Personen dieses Jahr, so ist der Plan zumindest, dann noch eine Balkan-Tour, die passiert sogar terminlich gleichzeitig. Ich habe mittlerweile einen Stamm von unfassbar guten Motorrad-Guidinnen und Guides. Leute, die richtig gut Moped fahren können, die das Herz am rechten Fleck haben, die genau wissen, wie meine geführten Reisen aufgebaut sind, wie wichtig die Positionierung innerhalb einer Gruppe ist, welche Regeln es innerhalb einer Gruppe gibt, sogar welche Strafen man einführen muss, damit sich erwachsene Menschen an Spielregeln halten und das funktioniert saumäßig geil. Und die werden mich ein bisschen unterstützen. Ich werde bei jeder Tour dabei sein. Ja? Bei einer 14-Tage-Tour bin ich aber vielleicht nur die ersten zwei und die letzten zwei Tage dabei. Das heißt, du startest mit mir zusammen, kommst auch mit mir wieder zurück. Aber unterwegs lasse ich dich mit meinen Leuten ein bisschen in deinem Spaß, in deinem Urlaub, weil letztendlich ist das eine richtig geile Urlaubszeit auf dem Motorrad. Lass ich dich ein bisschen unterwegs sein. Aber bin eigentlich immer so ein bisschen mit am Start, weil die ganze Orga, die ganze Planung und auch eben An- und Abfahrt machen wir zusammen. Und kürzere Touren, die Valle and Friends Touren, die sehr beliebt sind, 4 Fahrtage, 3 Übernachtungen ab Garmisch bis Garmisch meistens, das sind dann Touren, die fahre ich natürlich komplett mit. Da habe ich Bock drauf. Wie viele Kilometer bin ich in 2024 gefahren? 15.000, davon 4.000 reine Enduro-Kilometer. Also auch wirklich harte Kilometer für das Motorrad ab und zu. Unbeschadet überstanden, keine Probleme, keine Fehlermeldungen, nichts. War eine niegelnagelneue 1300 GS. Dieses Jahr 2025 würde ich gerne mit dem Lego-Playmobil-Motorrad mich mal anfreunden und gucken, wie es funktioniert, weil ich vermisse meine Adventure. Also ich vermisse den fetten Aufbau, die Windverdrängung, große Reichweite, großer Tank. Ob ich dieses Jahr wieder 15 oder mehr 1000 Kilometer fahren werde, wird man sehen. Ich fahre halt wirklich Qualitätskilometer. Ich bin nicht mehr der Fan, der bei mir hier um die Ecke zur Eisdiele am Samstag eine Halbtagestour fährt. Das mache ich nicht mehr. Nervt mich auch ein bisschen. Ich bin ein großer Fan von der Freiheit, vom Freiheitsgedanken des Balkans, aber auch von Italien, wo ich mich sehr frei fühle auf dem Motorrad, auch wenn ich mal 3 Stundenkilometer schneller fahre, als vielleicht auf dem Schild steht. Und da bin ich in Deutschland auch gut unterwegs. Ich liebe das hier in Deutschland und auch gerade hier im Süden. Für mich ist aber zum Beispiel die Eifelregion, Vulkaneifel, Mosel, Hunsrück, die schönste Motorradregion zum Fahren. Für mich noch präferierter als das Voralpenland. Aber klar, weil es jetzt hier vielleicht bei mir auch vor der Tür ist, sieht man manchmal die Schönheit der Nahe nicht so sehr wie die der Ferne. Aber ich bin gerne im Ausland unterwegs und dann bin ich auch mal ein paar Tage oder Wochen unterwegs. Das wird es natürlich so Individualreisen nächstes Jahr etwas weniger geben.
Valle, spannend, und jetzt müsste ich dich leider ganz abrupt zum Ende bringen, weil unsere Technik ist gar nicht auf diese 2 Stunden so ausgelegt, die wir jetzt hier schon reden. Bei Michel ist nämlich im Hintergrund schon das Licht ausgegangen und bei mir verabschiedet sich jetzt gleich die Kamera, und bevor das dann auch noch der Fall ist, möchten wir dich lieber gebührend verabschieden. Es waren jetzt fast 2 Stunden, die wir vermutlich auf 2 Folgen irgendwie runterbrechen werden. Für einen harten Cut zwischendrin wollen wir uns entschuldigen. Es war auf jeden Fall ultra spannend, gibt, glaube ich, ganz viel Anknüpfungspotenzial und Gesprächsstoff für potenziell weitere Folgen. Wenn ihr da draußen mit Meinungen, die hier geäußert wurden, nicht d'accord geht oder noch Anmerkungen habt, dann schreibt uns gerne unsere Reaktion. Es ist nicht die einzige Wahrheit, die hier heute am Gasgeflüster Stammtisch auftrat. Deswegen info@gasgeflüster.de. Ihr kennt die E-Mail-Adresse. Valle, wir fanden es, glaube ich, beide Wahnsinn. Das zeigt allein die Zeit, die wir jetzt hier am Stück zusammensaßen. Die Technik, wie gesagt, gibt jetzt allmählich den Geist auf, schiebt den Regel vor. Deswegen sag ich schon mal ganz unverblümt einfach Tschüss und lass den Michel auch noch mal kurz zu Wort kommen. Danke.
Ja, Valle, an der Stelle natürlich auch ein riesen Dankeschön von meiner Seite. Es war super cool, dass du dir die doch ausufernde Zeit genommen hast, hier am Stammtisch zu verbringen. Und zwar ohne Getränk. Wir haben nämlich im Verlauf des Nachmittags aufgenommen. Wir hatten beide nur ein kleines Gläschen, wenn ich das richtig gesehen habe. Also hier ein großes Dankeschön und ich freue mich schon auch auf die nächste Aufnahme mit dir und hoffentlich auch ein Treffen, vielleicht ja sogar in diesem Jahr in Persona, und drücke dir und der Familie Müller für das Jahr 2025 ganz fest die Daumen und sage Ciao und bis zum nächsten Mal.
Ja, auch ich, wenn ich noch was sagen darf am Ende, das unbedingt. Weiß ich jetzt nicht ganz genau. Okay, perfekt. Bedanke mich für alle, die bis hierhin zugehört haben. Da waren sicherlich ein paar Themen dabei, wo ihr sagt, Mensch, spannend, cool. Oder auch ein paar Themen, wo ihr sagt, boah, interessiert mich gar nicht. auch dieses ganze BMW-Fangeboy-Getue, der ich nicht bin. Aber brauchen wir jetzt nicht noch ein 5. Mal drüber sprechen. Mir hat es unglaublich viel Spaß gemacht, mit euch 2 sehr sympathischen Typen hier mich zu unterhalten. Ihr, die einen coolen Podcast habt, über den Thilo Günther kenne ich den Podcast und der ist ja auch ein richtiger Pfundskerl, und stimmt. So habt ihr, glaube ich, viele Typen und Mädels auch, wie die Ann-Kathrin, die dieses Thema einfach leben. Und daran sieht man einfach, wie schön es ist und wie unterschiedlich es ist, wie jeder auch unterschiedlich tickt, wie langweilig wäre es, wenn wir alle gleich wären. Wenn jeder eine blaue Cappy auf hätte oder jeder eine GS fahren würde, wäre total langweilig. Deswegen ist ganz wichtig, dass man auch breit aufgestellt ist. Danke an euch. Ich habe schon längere Zeit jetzt keinen Podcast mehr aufgenommen. Mir macht das immer unfassbar viel Spaß. Es ist anstrengend, vor allen Dingen, wenn man das so im Nachgang dann auch noch bearbeiten, hochladen muss. Also Hochachtung da auch an euch, denn viele eurer Zuhörerinnen und Zuhörer wissen das vielleicht gar nicht, aber man sitzt manchmal noch mal so eine ganze Weile dann in der Nachbereitung und auch in der Vorplanung an sowas. Das geht viel Zeit in eurer Freizeit dabei drauf. Deswegen danke auch an dieser Stelle. Und wenn ihr irgendwann mal wieder 2 Stunden oder eure Technik auf 3 Stunden umgerüstet habt, dann können wir da auch ja neue Wege gehen.
Amen. Danke. Amen. Und ciao.
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 Beim virtuellen Stammtisch, da wird nicht geschwiegen. Michel und Jan, die durch die Motorwelt fliegen, über Gas und Getriebe, leidenschaftlich und schwer. Erzählen sie Geschichten vom Asphaltmeer, ja. Mit Worten scharf wie Kurven, tief in der Szene drin. Jede Episode ein Wheelie für den Adrenalinsinn. Von Technik bis zur Tour, sie decken alles ab. Gasgeflüster, der Soundtrack für den Asphalt, den ich hab. Ja. Gasgeflüster. Der beste Motorrad-Podcast.